Wir befinden uns gerade in der Predigtserie beziehungsweise verliebt, verlobt, verheiratet. Wer kann mit diesem Thema was anfangen? Wer hat das schon mal in seinem Leben gehört oder erlebt oder so? Okay, ich glaube die meisten hier. Okay, super, dass du die Hand streckst, das bedeutet, du outest dich. Das ist gut. Verliebt, verlobt, verheiratet. Diese Predigt richtet sich heute an zwei, ich sag mal, Publiken oder Menschen, die zuhören. Einerseits natürlich an alle unsere Singles, die hier sitzen und an alle, die, ja, wie ich vielleicht, frisch verheiratet sind. Und es richtet sich aber auch teilweise an alle, die schon verheiratet sind und die schon einen Weg gehen und die schon in dem Thema mehr als nur Erfahrung haben. Wir wollen heute uns anschauen, was das Wort Gottes dazu sagt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Gott und die Bibel lieben Ehe und Beziehung. 1. Mose 2,18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Im Grundtext steht sogar Gehilfin. Und in diesem Moment bedeutet das nichts Schlechtes, sondern es heißt eine Ergänzung. Jemand, der ihm ein Gegenüber ist. Jemand, der mit ihm zusammen die Welt erkunden kann. Okay, Gott möchte jemanden schaffen als Gegenüber. Der Mensch, der Adam, soll nicht alleine sein. Okay, mal weiter. Sprüche 18, 22. Der Mann, der eine Frau findet, hat einen Schatz gefunden und der Herr freut sich über ihn. Wow. Wow. Natürlich gilt das auch für eine Frau, die einen guten Mann gefunden hat, selbstverständlich. Aber der Herr freut sich, wenn wir eine gute Partnerschaft eingehen. Ist das nicht schön? Also dieses Thema ist Gott offensichtlich nicht egal. Er ist nicht oben und sagt, ja, guckt mal, wie ihr klarkommt, Hauptsache das passt. Hauptsache ihr vermehrt euch und die Sache ist erledigt. Das sagt Gott nicht. Gott freut sich darüber, wenn eine gute Beziehung zusammenkommt. Und hier bin ich schon bei einem ganz wichtigen Punkt, den ich dir über die ganze Predigt mitgeben möchte. Ist nämlich dieser, dass Gott ein Beziehungsstifter ist. Wenn Gott etwas nicht ist, dann ist es das, dass er Menschen trennen will. Und umso schlimmer ist es für Gott und umso schlimmer für unseren Herrn, dass viele Menschen sich gegen ihn entscheiden. Viele Menschen nicht mit ihm unterwegs sein wollen. Es ist für Gott ein Problem, eine Schwierigkeit. Weil Gottes Natur ist, beziehungsstiftend zu sein. Er beginnt mit der Schöpfung, schafft Adam und Eva und baut eine Beziehung. Er schafft die Menschheit und sagt, okay, hier geht ein bisschen was schief, wir müssen ein Volk gründen, das wird Israel sein. Beziehung. Nicht nur das, er öffnet das ganze Evangelium auf die ganze Welt und sagt, alle sollen an dieser Beziehung teilhaben. Gott möchte Beziehung. Und nicht nur, dass er sagt, ja, Hauptsache ihr seid untereinander unterwegs, miteinander unterwegs, sondern Gott möchte die Maßstäbe angeben, wie das Verhältnis unter den sogenannten Christen auszusehen hat. Warum? Weil Gott Beziehungsstifter ist. Amen. Also wenn du das vielleicht noch nie gedacht hattest oder noch nie in deinem Herzen so verinnerlicht hattest, dass Gott es ist, der Beziehung schaffen möchte, dann möchte ich dir das heute mitgeben. Und Gott nimmt uns in diesen Prozess aktiv mit hinein. Also der Punkt ist nicht, dass er sagt, ich möchte Beziehung stiften, ich möchte, dass das so ist, sondern er sagt, als Christ gehört es dazu, dass wir nach neuen Maßstäben, nach neuen Prinzipien leben, die Welt vielleicht nicht hat. Warum? Weil die Beziehung unter den Christen eine andere sein soll, wie die in der Welt es ist. Und deswegen schauen wir uns das mal nochmal von der anderen Seite an. Wir Menschen haben unterschiedliche Durchläufe, okay? Wir werden geboren, dann ist die erste Beziehung, die wir haben, die Mutter. Dann vielleicht, je nachdem, wenn die Hebamme das Kind hergibt oder die Mutter, der Vater, weil dann geht es auch in die Brust. Okay, dann kommen vielleicht die Kinder mit und sagen, wo ist das Baby? Oder vielleicht ist es das erste Kind, dann nicht, dann kommt die Oma, die Tante. Alles wird durchgeknutscht, was nur geht. Ja, die Flecken bleiben ewig. Ja, die Beziehungen werden hergestellt. Okay, dann geht man in den Kindergarten und sieht seine ersten Freunde im Kindergarten. Dann geht es in die Schule, dann geht man in die Kirche. Dann hat man dort die Kinderkirche, dann geht man in die Jugend. Man kennt Leute. Und so beginnt dieser Freundeskreis, dieser Bekanntschaft, Freundschaftskreis zu wachsen und immer größer zu werden wie ein Baum. Und es beginnt mit der Geburt und endet mit einem Riesenkatalog. Und ja, den habe ich mal gekannt. So mit 80 sagt man das irgendwann. Warum? Weil wir verschiedene Bereiche durchlaufen. Und diese können wir kategorisieren in Familie, in Bekanntschaften, in Notbekanntschaften, in Firmengeschäftliches, in Freundschaften, in tiefe Freundschaften, in allerbeste Freundschaften. Ja, wir haben einen Kids Club in Ulm, und wenn ich dann sage, dass die Mädels ja beste Freundinnen sind, dann korrigieren die mich immer. Nee, wir sind allerbeste Freundinnen. Aller. Okay, also es gibt auch noch allerbeste Freundinnen. Also wir sehen, es gibt so viele verschiedene Art und Weisen, wie wir Menschen begegnen können. Wir selber kategorisieren Dinge ein. Und Gott macht dasselbe. Gott denkt sich, ich möchte eine Kategorie Mensch haben, die sich Christ nennt und die nach einem gewissen Beispiel lebt. Wir brauchen, sage ich mal, Beziehung nicht nur, weil es einfach da ist, sondern wir brauchen Beziehung, weil es uns als Mensch ausmacht. Jemand, der nicht in Beziehung leben möchte, weise formulieren. Introvertiert sein bedeutet, dass man nicht zwingend die Kraft rauszieht, mit Menschen unterwegs zu sein. Und trotzdem braucht man Menschen. Und für alle, die das vielleicht nicht glauben, aber ich bin ambivertiert, das heißt, das ist die Mitte davon. Ich habe Phasen, wo ich unglaublich extrovertiert bin, und ich habe Phasen, da brauche ich einfach meine Ruhe. Und beides ist in Ordnung und beides ist okay. So hat uns Gott geschaffen. David, der König in der Bibel, war wahrscheinlich absolut introvertiert. Der hat Briefe geschrieben an den Herrn und gesungen und Zeit gehabt mit ihm. Aber, und davon bin ich überzeugt, wenn wir gar keine Beziehungen haben möchten zu Menschen, wenn wir so völlig losgelöst werden wollen oder sein wollen von Menschen, dann ist etwas krank in uns. Und Gott möchte das verändern und Gott möchte das heilen. Wenn wir das vielleicht merken, wenn eine Person, die uns nahe war, stirbt, dann geht das uns unter die Haut. Das ist nicht nur eine Bekanntschaft, das ist nicht nur ein Mensch, sondern wir haben etwas, das mehr ist, nämlich eine Beziehung. Amen. Amen. Alle noch müde? Amen. Okay, jetzt sprechen wir aber natürlich heute über eine bestimmte Art und Weise von Beziehungen. Und diese Beziehung nennt sich im Endeffekt die Ehe. Wir haben ein paar Abstufungen davon, wir haben die Verlobung, wir haben eine, ich nenne sie Beziehungsphase, dann gibt es die auf moderner Sprache die Crush-Phase, dann gibt es die, ich kenne die Person noch gar nicht Phase, aber eigentlich ist sie ganz nett Phase. Also wir haben unterschiedliche Phasen, wie wir da hineinwachsen, und darüber wollen wir heute sprechen. Und meine erste Frage ist, brauchen wir einen Führerschein für die Ehe? Gute Frage, oder? Brauchen wir einen Führerschein für die Ehe? Nach den, ich sag mal, Theologen in Bad Gandersheim brauchen wir sie auf jeden Fall. Meine Frau und ich haben einen Ehevorbereitungskurs belegt, sind dorthin gefahren. Damals, wir waren sogar noch nur in der Beziehung, aber wir haben gesagt, uns ist das wichtig, das hilft einer Beziehung. Wir haben uns schulen lassen, wir haben zugehört, wir haben in uns investieren lassen. Und am Ende hieß es so, jetzt seid ihr bereit für die Ehe, wir haben einen Führerschein bekommen und passt. So offiziell, ich war dann bereit, ich habe die Prüfung bestanden, ich hätte heiraten können. Aber brauchen wir einen Führerschein für die Ehe? Brauchen wir überhaupt einen Führerschein? In Deutschland sagen wir ja, definitiv. Bevor du auf die Straße fährst, brauchst du einen Führerschein. Sonst haben wir Chaos auf der Straße. Sonst ist es nicht geordnet. Ich glaube, das gefällt uns Deutschen. Führerschein, Ordnung, Sauberkeit. Ich persönlich muss aber sagen, ja, wir brauchen absolut einen Führerschein für die Ehe. Wir brauchen absolut einen Schein für allgemeines Leben in der Welt. Warum? Weil wir Menschen vom Grundsatz erstmal in der Beziehung kaputt sind. Wir sehen, dass, wenn Kinder nicht gut erzogen werden, sie ganz, ganz schnell in eine schiefe Richtung gelenkt werden. Einfach, weil sie zum Beispiel machen dürfen, was sie wollen. Und das merkt man dann, wenn sie auf einmal in die Jugend kommen und älter sind und dann auf einmal man eine Bitte hat und die Antwort ist, nee, mache ich nicht. Und dann liegen sie rum und machen gar nichts. Okay? Wir haben eine gewisse Art und Weise, wie wir miteinander umzugehen haben, eine Pflege. Das bedeutet Respekt, das bedeutet, wir sagen guten Morgen, das bedeutet, wir sagen danke. So ganz einfache Dinge. Und ich glaube, die bekommen wir mit, wenn wir in die Gemeinde gehen, wenn wir in der Familie unterwegs sind. Und das nenne ich jetzt in Anführungsstrichen mal diesen Führerschein. Wir gehen in eine Schule des Lebens, wir gehen vielleicht in die Schule der Eltern, wir gehen in die Schule, aber bekommen wir in unserer Gesellschaft eine Schule für die Ehe? Und ich sage, nein, bekommen wir nicht. In dem, ich sage mal, jüdischen Kulturkreis war das völlig normal, dass eine Person, die irgendwann soweit ist, zu heiraten, schier ausgebildet wird, um in diese Ehe reinzukommen. Also die ganzen jungen Menschen, die damals geheiratet haben, waren am Ende gar nicht mehr so jung und grün hinter den Ohren, weil sie alles reingepumpt bekommen haben, was es nur geht, damit sie bereit sind für eine Ehe. Und heute sehen wir in der Gesellschaft, dass noch nicht mal Beziehungen gut laufen. Wir sehen, dass es bei vielen super läuft und bei vielen nicht gut läuft. Und das sage ich jetzt einfach offen, gebe ich zurück auf diesen Hyperindividualismus, den wir vielleicht in unserer Gesellschaft haben, indem wir uns isolieren, indem wir keinen übergeordneten Maßstab mehr haben, indem jeder denkt, ich habe und weiß, wie das läuft, und dann kommen zwei Menschen aufeinander mit zwei verschiedenen Welten und auf einmal macht es Boom. Es wird intim, es wird emotional, es wird persönlich, es kommt zur Trennung und dann ist es wie bei einem Apfel. Es wird mal abgebissen, immer mehr abgebissen und irgendwann mal bleibt nur noch ein Skelett übrig und nichts Emotionales mehr für den nächsten Partner. Und mir haben das schon viele Jugendlichen so genau geschildert, die gesagt haben, die in Beziehungen waren und am Ende sagen, Simon, ich habe keine Lust mehr auf Beziehungen. Simon, ich habe keine Lust mehr auf den anderen Menschen, weil mich das emotional mitnimmt. Ich habe nichts zu geben, ich bin einfach nur fertig. Enttäuscht, verletzt, was auch immer. Und ich glaube, das liegt daran, weil uns oft das Fundament fehlt für eine gute Beziehung. Und deswegen komme ich zu meinem ersten Punkt. Ein Fundament, auf dem man bauen kann. Ich glaube, wir sollten, und das richte ich jetzt mal an alle Singles, wir Singles sollten unser Leben so bauen, dass darauf weitergebaut werden kann. Was ich oft höre ist, ich brauche unbedingt eine Freundin. Mit 14, 13 wollen Leute in eine Beziehung, wollen hinein, wollen, ich weiß nicht, was sie wollen. Die wollen wahrscheinlich die ganzen Vorteile, die eine Beziehung mit sich gibt. Die emotionalen Halt, die das Kuscheln und was auch immer noch. Aber ich glaube, wenn das Fundament nicht stimmt, bauen wir ein Haus ins Leere und es fällt zusammen. Und deswegen müssen wir ein gutes Fundament bauen. Wir sehen das, wir gehen in unserer Gesellschaft zur Schule, zur Ausbildung, wir bekommen die Erziehung, wir gehen in die Firma und dann gehen wir in die Bewerbung. Wir müssen uns für Schulen, wir müssen uns für Arbeitsplätze bewerben. Und dasselbe passiert theoretisch genauso in der Dating-Sphäre. Man muss sich bewerben. Man kommt um die Ecke und man hat eben, ich sag mal, seine Vorteile. Man bewirbt sich halt mit den Dingen, die man hat. Und dann wird geguckt. Und ich sag mal, dieser Markt unter Jugendlichen, der ist Horror. Alter, da wird gefeilscht und bewertet, das kennt ihr nicht. Google-Rezensionen sind nichts dagegen. Ja, oh, der ist so und dies und das und ich wünschte mir. Und dann höre ich diese Partner, die es dort gibt, wo ich mir denke, die kannst du nur aus einem Film haben. Die existieren nicht. Die laufen nicht rum. Ja, wunderschön aussehend. Solche und solche Figuren, so. Aber sie muss auch gebildet sein und die muss das und das denken. Kochen sollte sie auch noch können. Ja, mit Kindern sollte sie auch umgehen können. Auto fahren besser als ich, aber nicht zu krass, weil ich will ja auch der bessere Autofahrer sein. Musikgeschmack muss auf jeden Fall der und der und der und der sein. Ja, und die Schuhmarke, ja, unbedingt Vans, alles andere will ich nicht. Ja, sie müsste ungefähr so groß, ja, ein bisschen so groß sein. Und du siehst ein Profiling, Digga, das FBI kann das nicht so gut. Okay? Und ich denke mir, wow, woher kommt das? Woher kommt das? Warum bewerben wir uns so stark und haben solche Ansprüche? Und ich glaube, das kommt aus einem einfachen Punkt. Unreife. Keine Ahnung. Also nicht ich habe keine Ahnung, sondern man hat keine Ahnung. Man ist selber noch nicht an dem Punkt zu wissen, wie die Realität läuft, hat aber schon ein Bild, weil dieses Bild einem reingehämmert wird mit 12, du brauchst unbedingt eine Beziehung. Also macht man sich auch eine Beziehung. In Zeiten von Amazon und von ich bestelle mir, was ich möchte, erst recht. Okay, lasst uns mal jetzt in den Text reingehen. Ich sage mal so, die Predigt ist eine Mischung aus Bibeltext und ein bisschen auch eigener Erfahrung. Ich würde sagen, mit 7 Jahre Beziehung, ein bisschen weiß ich was. Vielen kann ich noch gar nicht ranreichen, aber ich glaube, der Bibeltext wird uns allen klar sprechen. Als Single sollten wir als erstes unser eigenes Leben bauen. Und hier möchte ich kurz ergänzen, genauso aber als auch Verheirateter. Das hört nicht in der Ehe auf, dass wir anfangen, an unserem Leben zu bauen, an dem Fundament, das in uns ist, das wir tragen. Warum? Denn ein anderer Mensch wird davon zehren, wird davon mitbekommen, wird das mitnehmen. Und umso früher wir damit anfangen, umso mehr Krisen können wir verhindern in unserem Leben. Als allererstes, und das klingt blöd, ist jeder Single zuerst dem Herrn verlobt. Die Bibel spricht davon, dass wir als erstes erkauft sind von Jesus. Dass wir als erstes verlobt sind mit Jesus. Und bevor wir überhaupt von irgendwelchen Beziehungen denken sollten, sollten wir wissen, dass die erste Beziehung, in der wir stehen, Jesus ist. Amen. Es ist unsere Verlobung. Die Bibel spricht sogar, dass er uns irgendwann mal holen wird als seine Braut. Ich fand das immer witzig als Typ, als Braut, aber wir verstehen das Bild. Er holt seine Braut. Und meine Frage ist, bin ich als Braut für den Herrn bereit und schön, so wie es in seinem Wort steht? Da steht drin makellos, wunderbar, schön. Und wir sehen, ein gutes Bild beginnt schon in der Art und Weise, baue ich mein Leben so, dass ich dem Herrn gefallen will? So werde ich ein gutes Leben bauen, dass ich meinem Partner gefallen kann. Und diese Dimension ist so entscheidend. Und genau da bin ich bei einem Punkt. Die Frage ist, wollen wir in unserer Beziehung eher der Baseballschläger sein für unseren Partner? Der dann reinkommt ins Leben und wir erstmal sagen, du, hier geht's nicht weiter. Bleib mal stehen. Wo wir bereit sind, in jeder Situation sofort auszuholen, Und was hast du gesagt? Kann sein. Wenn unser Leben vorher geprägt ist, so wie meins geprägt war, durch Hauptschule zum Beispiel, war bei mir in der Beziehung, das habe ich gemerkt, ganz schnell der Baseballschläger oben. Warum? Weil das die Art und Weise war, wie ich gelernt habe, zu reagieren auf Probleme. Und wir müssen erst arbeiten, dass dieser Baseballschläger nur Deko wird. Weil wir sagen ja, wir spielen hobbymäßig Baseball. Okay? Dieser Stab, der muss Deko werden in der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben. Das darf der Selbstverteidigungsstock sein, aber das darf nicht die Art und Weise sein, wie wir sprechen. Das Gegenteil sollte sein. Wir sollten ein Schatz sein für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Und einen Schatz, den produziert man nicht einfach so. Den findet man. Den finden wir in Jesus, den bauen wir, den nehmen wir dort raus. Und wenn wir dann diesen Schatz haben, den wir dem Herrn angeben und irgendwann mal der Partner kommt, sagen wir, hey, ich bin Simon, hallo. Und wir kommen in Beziehung und Menschen können daraus, ich sag mal, Profit nehmen. Sie können daraus zehren, dass wir Geld haben. Und was bedeutet das? Wir haben die Möglichkeiten, Dinge zu kreieren, Dinge umzusenken, Dinge zu schaffen. Und wer würde denn gerne mit so einem Menschen zu tun sein, der Möglichkeiten schafft, der Dinge offenlegt, der Perspektive hat? Amen? Und die Frage ist, wollen wir ein Schatz sein oder wollen wir der Baseballschläger sein? Und ich glaube, diese Frage, und ich drehe mich im Kreis, ich merke das schon, aber die Frage beginnt, will ich das für Jesus sein? Bin ich bereit, meine Beziehung mit dem Herrn zu bauen? Und irgendwann, wenn mein Fundament gebaut ist, weiß ich auch, was ich will im Leben. Und wenn die andere Person kommt und ich schaue mal das Fundament mit ihr an, dann weiß ich, okay, passt das oder passt das nicht? Okay, aber was sagt jetzt die Bibel dazu? Simon hat jetzt gut Rumoren geredet. Ich glaube, es gibt biblische Prinzipien, die wir jetzt mitnehmen können als Singles und auch als Verheiratete, als allgemein Menschen. Titus 2. Die jüngeren Frauen dazu, oder andersrum, das ist schon mitten im Text, genau, ich arbeite heute ein bisschen durcheinander. Genau, ich habe jetzt die Bibelstellen genommen, die direkt an die Jüngeren und an die Jüngeren in Gemeinde unterwegs sind. Titus war ein junger Mann, Paulus sagt ihm, das sind die Maßstäbe, die wir haben wollen in der Gemeinde. Die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein, sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Wir hören hier, dass die Christen in ihrer Umgebung sehr, sehr verrufen waren. Die waren nicht positiv in ihrer Umgebung wahrzunehmen oder wurden nicht wahrgenommen. Warum? Weil auf einmal die Christen in eine Freiheit gekommen sind, dass sie auf einmal die gesellschaftlichen Normen vernachlässigt haben. Und Paulus kommt um die Ecke und sagt, hey, wir müssen unsere nächsten Generationen dazu beibringen, dass sie einerseits gut mit den anderen Geschlecht oder mit den anderen Menschen umgehen und gleichzeitig wir mit dem Evangelium nicht in Verruf geraten in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, genau darum geht es. Ich glaube, christliche Ehe darf eine neue Perspektive sein für diese Welt, wie Beziehung sein kann. Ich glaube, dass Gott eine Antwort hat für all die Probleme, die in dieser Welt stecken, aber die stecken in der Art und Weise, wie wir leben wollen. Amen. Halte auch die jüngeren Männer dazu ein, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selber ihnen ein Vorbild. Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und uneinfechtbar sein. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Paulus sagt, dieses Verhalten ist gut. Dieses Verhalten ist ein guter Maßstab, wie du als Mann oder wie du als Frau in deinem Leben vorangehen solltest. Und das hier kurz an die Singles. Hey, wenn du nicht weißt, ja, wie soll ich denn jetzt dieses Fundament bauen? Genau so baust du es. Schaffe dir Tugenden ein, die die Bibel für dich als guten Maßstab anstellt. Und Paulus setzt das sofort in den Kontext. Paulus sagt, die jungen Menschen, weil sie miteinander unterwegs sein werden. 2. Timotheus 3. Timotheus, ebenfalls ein sehr, sehr junger Mann, der von Paulus begleitet wird. Und er erklärt ihm, hey, achte auf Folgendes. Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und sie werden von Hochmut geblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einer frommen Einschein an, aber von der Kraft Gottes, die sie verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen. Frauen, in deren Leben sich die Sünden angehäuft haben, die wie ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind, die immer zu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. Und ich denke mir, wow, Paulus, sprichst du gerade aus unserer Gesellschaft? Bist du gerade irgendwie hier aufgewacht? Hast du das kurz aufgeschrieben und mitgegeben? Wow, Paulus, woher wusstest du, dass unsere Gesellschaft sich so krass verändert? Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, Paulus hat ganz genau verstanden, was der Unterschied ist zwischen einem göttlichen und der göttlichen Prinzipien und zwischen dem, was die Natur des Menschen hergibt. Und ich sage mal so, wenn der Mensch so ist und ganz ehrlich, ich weiß nicht wie du, aber ich erkenne das sehr, sehr viel mit Menschen, mit denen ich unterwegs bin, außerhalb der Kirche, die nicht Christen sind, dass das tatsächlich wahr ist. Wie viele Beziehungen wurden ausgespielt, weil man halt gesagt hat, oh, der ist besser. Wie viel hat man den Profit gesucht in anderen Menschen? Ja, ich muss diesen Katalog, sage ich mal, nicht nochmal vorlesen. Wir haben Krieg in der Welt. Wir haben Gewalt in der Welt. Wir sehen das doch alles. Und wenn diese Menschheit in dieser Art und Weise miteinander zusammenleben will, dann kann das nicht funktionieren. Dann kann das nur schlecht werden. Und Paulus spricht zu Timotheus und macht ihm bewusst, dass das ein Standard sein könnte in dieser Welt. Und redet weiter und sagt ihm, aber wir haben einen anderen. Wir machen das anders, weil wir Christen heißen. Und in Vers 10 sagt er, du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Und hier sind wir genau an einem Punkt gelandet, der unglaublich wichtig ist. An alle Singles, aber wie auch an alle Verheirateten. Wer ist unser Vorbild? Wem schauen wir nach? Was ist unser Bild, dem wir nachfolgen, wo wir sagen, das ist der Standard oder nicht? Und ich glaube, Paulus hat dieses Prinzip gut gelernt und hat gesagt, hey, du folge mir nach. Lerne du von mir. Nimm du dir Geduld. Nimm du dir all die Anzeichen an, die du brauchst, um ein gutes Leben in Jesus zu leben. Und ich glaube, dass wir in Gemeinde genau das auch haben. Ich glaube, dass wir Jüngeren lernen dürfen von den Älteren, wie es laufen kann oder laufen sollte. Ich glaube, dass, und das mit allem Respekt und Ehrfurcht, hier genug Menschen sitzen, die jahrelange Erfahrung haben, mir voraus, wo ich sage, ja, da will ich lernen, da will ich reinschauen, da will ich gucken. Wir dürfen in Kirche neu lernen, was es bedeutet, einander zu begleiten in den Prozessen, in denen wir stehen. 1. Petrus 3, beziehungsweise nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden sie gerade durch euer Verhalten auch ohne Worte zu Christus gewonnen. Hier spricht Petrus von der Beziehung, wenn ein Christ und ein Nicht-Christ in einer Ehe unterwegs sind. Wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr eure Haare aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und Kostspieligkeiten kleidet. Nein, das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blick der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre Natur als auch die Schwächeren Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade eben des ewigen Lebens genauso wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Euch alle schließe ich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, Liebe füreinander, geht mit Barmherzigkeit und zuvorkommend miteinander um. Wow, sehr viel Text, sehr viel klare Worte und sehr schwierig, manchmal, vielleicht. Paulus schreibt in eine Welt hinein, in der das Rollenverhältnis von Familie ein völlig anderes war. Frauen wurden damals nicht wirklich ernst genommen. Frauen waren in der römischen Antike manchmal sogar Besitz. Und Paulus sagt, nee, das darf hier nicht sein. Ihr dürft das nicht. Ihr sollt damit umgehen mit der Person in Respekt, in Liebe, in Wahrnehmung, in Achtung. Und gleichzeitig sagt er zu den Frauen, dass die Frauen sich nicht schmücken müssen oder sollen, um gut dazustehen, sondern es soll ein inneres und herzliches, ja, Verhältnis da sein. Warum erzähle ich das alles? Warum packe ich das alles aus? Ich glaube, für alle Singles ist das ein gutes Maßstab oder eine gute Art und Weise, wie wir unser Leben, unser Fundament bauen dürfen und bauen sollen, um irgendwann mal in eine gute Beziehung hineinzugehen. Ich glaube, dass Gott und dass Paulus sich dabei was gedacht hat, als er all diese Dinge gesagt hat. Ich glaube aber nicht daran, dass wir jetzt uns reinhämmern müssen und kaputt machen müssen oder irgendwelche Leistungen erfüllen sollen, sondern ich glaube daran, dass Gott eine Beziehung daraus bauen möchte, dass er sagt, ich liebe es, wenn Menschen sich lieben. Ich Ich liebe es, wenn man sich respektiert. Ich liebe es, wenn man sich achtet. Ich liebe es, wenn man sich sieht. Ich liebe es, wenn man aufeinander hört und wenn man einander versteht und wenn man einander im Blick hat. Und ich glaube, so kann man das alles zusammenfassen. Ich glaube, ein gutes Fundament, auf dem wir am Ende jede Beziehung bauen können, unabhängig, ist, wenn wir in all den Dingen zusammengefasst einfach nur die goldene Regel von Jesus leben. Was ihr von euren Mitmenschen erwartet, das tut ihn auch. Das tut ihn auch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nehmt einander an, wie ich euch angenommen habe. Und ich glaube, dann kann Beziehung in jeglicher Form wertvoll sein, unterstützend sein, aufbauend sein, den anderen fangend. Aber ich glaube, eine Sache ist wichtig. Wir brauchen zuerst die Beziehung zum Herrn. Amen. Weil wenn wir die Beziehung zu Jesus haben, wenn wir in ihm gegründet sind, dann kann auch jemand anderes sich mal auf uns verlassen, auf uns stützen, weil das uns nicht gleich die Beine wegfegt. Wir können uns ausruhen auf dem Herrn, auch wenn es mal bei einem anderen nicht geht. Meine Frau ist heute nicht da, weil sie mit 37 Grad und ein bisschen mehr wahrscheinlich jetzt schon Fieber im Bett liegt. Sie hätte Lobpreis machen sollen, sie hätte hier sein sollen, kann sie aber nicht. Und für mich ist das, ja, schlimm. Ich wäre gerne bei ihr. Ich würde sie gerne unterstützen. Ich würde sie gerne halten. Ich würde ihr gerne helfen. Weil wenn sie krank ist, ist das immer schlimm. Sie ist nicht einfach nur krank. Meine Frau ist dann krank. Aber ich darf mich darauf verlassen, dass ich einen Herrn habe und sie eine Beziehung zu Jesus, wo ich weiß, ich kann sie auch alleine lassen. Und Gott wird sich darum kümmern, sie kann Kraft bei ihm holen. Und wenn ich dann komme, kann ich mich um meine Aufgaben kümmern. Sie zu umwöhnen, sie zu helfen, sie zu verwöhnen. Ja, ich sehe jetzt schon, Simon, kannst du mir bringen? Und ich werde sagen, natürlich hole ich dir das. Aber für mich ist das eine Erleichterung zu wissen, unser Fundament baut auf Jesus und nicht nur auf mir. Nicht ich muss das alles tragen, nicht ich muss das meistern, sondern ich darf Jesus vertrauen. Und ich darf dem vertrauen, was mir mitgegeben wurde. Ich glaube, ich kann hier vielen gar nichts sagen. Ich habe ein Jahr verheiratet, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das ein biblisches Prinzip ist, was sicher hilft. Ich habe das mit meiner Frau gemerkt, als wir in einer Dating-Phase waren, dass einiges bei uns sehr schwierig war. Weil wir unterschiedlich geprägt waren, weil wir noch zu jung waren, weil alles ein bisschen, ja, anders war. Vielleicht auch ein bisschen zu früh. All diese Dinge, die ich hier gelesen hatte, hatte ich damals noch nicht so drauf. Und man hat gemerkt, die Beziehung hatte ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten. Aber erst als ich diese Stellen gelesen habe, für mich, habe ich gemerkt, wow, da ist noch für mich Luft nach oben und ich kann zu einem besseren Partner werden, als ich mir das von ihr wünsche. Es geht nicht darum, was sie kann, sondern was ich machen darf. Wie ich der beste Partner werden darf für sie, die sie braucht. Und nicht zu denken, das und das oder das. Genau, an alle Singles, ihr seid nicht einsam, oder ihr seid andersrum, ihr seid alleine und doch nicht einsam. Es ist so wichtig, dass wir nicht uns den Druck aufpressen lassen, dass wir eine Beziehung brauchen, um ganzheitlich zu sein. Dass wir eine Beziehung brauchen, um Mensch zu sein oder vollwertig, sondern wir sind mit Jesus unterwegs und wir sind vielleicht alleine in diesem Sinne, weil wir keinen Partner haben, aber wir sind nicht einsam. Ich liebe es, hier in den Gottesdienst reinzuschauen und zu sehen, wie unterschiedlich wir sind, wie die Altersspannen unterschiedlich sind. Wir sind zusammen unterwegs. Amen. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Gemeinde und wir dürfen hier auch uns fallen lassen und hier da sein. Jetzt ist die Frage, wie finde ich einen Partner? Nach dem biblischen Prinzip, wie ich das verstehe, würde ich folgende Punkte sagen, um das einfach auch mitgegeben zu haben. Wir können Gott darum bitten, dass er uns jemanden schenkt. Und ich glaube, Gott kann das tun, so wie wir das sehen mit Adam und Eva. Gott hat sie zusammengeführt und viele andere Paare in der Bibel. Und gleichzeitig sehen wir auch diejenigen, die sich entschieden haben, mit einer Person unterwegs zu sein und zu sagen, ich möchte mit dem. Und Gott segnet beides. Ich glaube aber, es geht nicht darum, wie wir dahin führen, sondern welches Prinzip wir am Ende von Ehe haben und wie wir das sehen. Und ich glaube am Ende, dass der Partner einfach der Freund sein muss. Ein Freund fürs Leben, mit dem man gerne unterwegs ist. Die Beziehungen oder die Emotionen, die gehen mal hoch und runter. Es ist mal super, es ist mal nicht super. Aber mit einem Freund kannst du eigentlich immer. Und ich glaube, dass der Partner oder die Person, die wir uns aussuchen sollten für alle Singles, dass das ein Freund sein sollte als allererstes. Weil mit wem sind wir denn befreundet? Ich habe festgestellt, bei Freundschaften sind wir genauso klar und sagen, ja, mit dem kann ich, mit dem kann ich nicht. Und ich glaube, wenn wir eine gute Freundschaft bilden können, dann ist das auch ein gutes Fundament, weil Freundschaft oft genau das alles vereint, was eine Beziehung braucht. Genau, deswegen der zweite Punkt. Ehe ein Bund und kein Versuch. Ehe ein Bund und kein Versuch. Hebräer 13,4 sagt, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Unabhängig von dem Kontext, Paulus kommt in diese Gesellschaft, wo eben Ehe nichts Heiliges war. Wo Ehe nichts was Besonderes war, sondern alles ein bisschen freier war. Und Paulus sagt, hey, wir wollen die Ehre heiligen. Wir wollen sagen, die ist wichtig. Sie ist gut. Sie ist von Gott erdacht. Sie hat positive Aspekte. Sie ist gut für den Menschen. Und deswegen feiere ich jede Hochzeit. Und deswegen sollten wir auch jede Hochzeit feiern. Und wir hatten ja so einen Hochzeitsmarathon die letzten 2 Jahre. Und das ist super. Warum? Weil wir halten dadurch ein Prinzip Gottes in die Höhe und sagen, Ehe ist wertvoll, Ehe ist gut, Ehe lohnt sich. Genau. Und der dritte Punkt, die Aufgabe der Kirche. Und ich glaube, hier ist es genau der Punkt, der jetzt alle vielleicht zusammenführt. Sehr viel, jetzt sage ich mal, zu den Singles geredet und der eine oder andere sagt, ja, weiß ich, kenne ich sogar besser als ich. Aber ich glaube, wir haben auch als Gemeinschaft und als Kirche einen großen, ich sage mal, Gewinn, den wir als Kirche eben einfach haben. Nämlich sagt die Bibel, einer trage des anderen Last. Wir dürfen zueinander kommen, wir dürfen einander unterstützen, wir dürfen einander tragen, wir dürfen einander lieben, wir dürfen einander aufbauen. Und in Titus 2 schreibt eben Paulus zu Titus und sagt, du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer halte dazu ein, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben und in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Herrlichkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch die Lehre und Vorbild für die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und Kinder. Genau das hatten wir. Also wir sehen, die Aufgabe von Kirche darf genau das sein. Wir Jüngeren dürfen und sollen uns inspirieren lassen von den Älteren. Wir dürfen zuhören, wir dürfen hören, wie das wirklich geht, wie man das macht. Und ich persönlich achte immer rein, wo ich irgendwelche Tipps hören kann, wo Menschen schon deutlich länger verheiratet sind, wo ich sage, ah, da kann ich was abgucken, ah, da kann ich mir was abspielen. Ach, so geht das. Und ich liebe es, zuzuhören, weil wir dürfen auf den Erfahrungen anderer Leute aufbauen. Wir dürfen einander tragen, wir dürfen einander hochhalten, weil ich glaube, das ist der große Unterschied, den die Welt manchmal nicht hat. Wir haben einander. Wir dürfen zueinander stehen. Amen. Ich persönlich habe als kleiner Junge sehr viel zugehört, wenn ältere Leute gesprochen haben. Generell. Und ich muss sagen, ich habe einen riesen Erfolg dadurch einfahren können. Oder ich durfte, sage ich mal, den Benefit daraus ziehen, aus der Erfahrung von älteren Menschen. Weil die fehlt mir. Die habe ich nicht als kleiner Junge. Und ich wachse rein und ich stelle fest, oh krass, sie haben ja recht. Das stimmt ja, genau so ist das. Und ich glaube, wir dürfen da genau dieses Liebesgebot Jesu lieben. Einander zu lieben, einander zu tragen, einander zu ermutigen. Und ich glaube, gerade die Ehen, die hier sind, großen Respekt und Achtung, da dürfen wir Jüngeren auf jeden Fall Inspiration dran nehmen. Genau. Wie machen wir den Sack zu? Ich würde zum Schluss einfach gerne beten. Für Beziehung, für Ehe, für all die Dinge, die im Raum stehen, wo wir unterwegs sind. Ich kann nichts schaffen oder machen, aber Gott kann. Gott verändert, Gott baut. Wir dürfen um Weisheit bitten für alle Singles, die unterwegs sind und sagen, ja, wie ist es denn mit dem Partner? Wie kann ich das tun, zu sagen, Gott, ich gebe dir das ab. Ich vertraue dir, du wirst das schaffen. Für alle, die in Beziehungen unterwegs sind, die vielleicht herausgefordert sind. Für alle, die super unterwegs sind und sagen, ich möchte eine Stütze sein, ich möchte tragen, ich möchte helfen, ich möchte aufbauen. Lasst uns doch einfach zusammen aufstehen und einfach zusammen beten. Und ich würde das einfach anleiten. Und ihr könnt gerne euch eins machen mit mir und mitbeten in dem Herzen oder auch laut. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier, Herr Jesus, diesen Gottesdienst schmeißen dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du Gemeinde gegründet hast, Herr, und dass du ein gutes Bild von Gemeinde hast, dass du Gemeinde liebst, dass du das Miteinander liebst, Herr Jesus. Und ich danke dir dafür, dass wir, Herr Jesus, gute Ehen haben dürfen, weil du dir das gut vorgestellt hast, Herr Jesus. Herr, ich danke dir, dass wir gute Beziehungen miteinander haben dürfen, weil du unser Fundament bist, Herr Jesus. Danke dir, Jesus, dass wir, Herr Jesus, nicht einen riesen Katalog abzutragen haben und eine Leistung zu erbringen, sondern von dir ermutigt werden dürfen, von dir getragen werden dürfen in der Liebe, Herr Jesus, miteinander Beziehungen zu bauen, miteinander unterwegs zu sein, in welcher Form auch immer wir am Ende unterwegs sind, Herr Jesus. Herr, und ich bete, dass du unser Herz bereit machst, auf andere Menschen zuzugehen, Herr, offen zu sein, zuzuhören, Herr Jesus, Herr, abgeholt zu werden von dir, von deinem Geist, Herr Jesus, Herr, um wirklich Gemeinde zu bauen, wie du dir das ausgedacht hast, wie du dir das, Herr Jesus, geplant hast, Herr Jesus. Herr, und so segne ich jetzt in deinem Namen, Herr Jesus, jede, ich sag mal, Form von Beziehung, Freundschaften, Herr Jesus, Ehen, Herr Jesus, Beziehungen, Herr Jesus, oder auch das eigene Sein einfach mit dir, Herr Jesus. Herr, wir wollen das segnen, Herr Jesus. Wir wollen Gutes aussprechen, Herr Jesus. Wir wollen, Herr Jesus, erwarten, dass das, was du segnest, dass das, Herr Jesus, seine Frucht gibt, dass das gute Frucht gibt, Herr Jesus. Herr, und ich danke dir, dass du selber unser Vorbild sein darfst, wie wir Beziehungen leben dürfen, dass du die Liebe in Person bist und dass wir uns an dir inspirieren dürfen. Herr Jesus, egal wo wir unterwegs sind, Herr Jesus, mit dir verbunden zu sein, durch dich die Dinge zu tun, sie in dir zu tragen, Herr. Und danke dir, dass wir, Herr Jesus, nicht nur in diesem Sinne nicht alleine sind, weil du da bist, sondern danke dir für all die Geschwister, die wir haben hier in der Gemeinde, auf die wir uns verlassen dürfen, auf die uns tragen, die wir tragen dürfen, Jesus, und auf das Konzept, das du dir ausgedacht hast, das so, so gut ist, Jesus. Danke dir für alles, Herr. Amen.